und Schauspieler István Lintze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
Okay. Herzlich willkommen, bienvenue und servus miteinander zu endlich einer neuen Folge Blaispotting. Es ist tatsächlich die erste gemeinsame Folge im Jahr 2024, obwohl es schon so frühlingshaft vorangeschritten ist, haben wir dieses Jahr István schon mit Kafka hören können, aber der Terminkalender, die Messetermine haben es vorher nicht zugelassen, uns zusammenzufinden, was wir aber jetzt gemacht haben. Ich kann jetzt schon versprechen, wir sind so gut vorbereitet wie noch nie. Allerdings nicht inhaltlich, sondern was die Außenumstände betrifft. Wir haben uns schon das zweite Helle aufgemacht, Weißwürste verspeist. Und jetzt ahnen schon alle, worum es geht. Ich habe den Amore-Pulli jetzt gerade nochmal abgestreift, weil die frühlingshafte Sonne reingiert dermaßen. Denn sie will auch dabei sein, wenn es geht um, István.
Wir beschäftigen uns heute mit Reinhard Götz, passend zum Biergartenwetter und zur kulinarischen Umrahmung dieser Aufnahme und begeben uns sozusagen im Geiste nach München.
Ja, also da, wo man ja ich immer gerne sein will und sehr, sehr gerne bin.
Neben Wien.
Wie auch in Wien, wie auch in Italien, wie auch in Frankreich. Das gehört absolut zu meinen Top-Favorites dazu. Und das ist die Geburtsstadt und die Heimat von Reinhard Götz, auch wenn den vielleicht viele heute eher in Berlin verorten, weil er da natürlich jetzt schon länger lebt. Aber tatsächlich hat dieses Münchner Spektrum viel auch mit den Anfängen von Reinhard Götz oder, na, wie es dann auch so ist, mit der Prägung zu tun. Und deshalb haben wir uns das als Anlass genommen. Alle, die jetzt enttäuscht sind und sagen, ach was, es geht doch nicht um Karl Valentin oder Friedel Fesel, das kommt ja auch noch irgendwann. Ne? Also wir haben ja noch Jahre vor uns, aber heute wirklich, wie ich finde, einer der wichtigsten und interessantesten Autoren deutscher Sprache, die eigentlich, ja, die schon so die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eben bis jetzt in unsere Jahre zu bieten hat. Ein Chronist der Gegenwart, ein Chronist der BRD, wird er auch immer wieder genannt. Auch hier ist es wieder was, was uns ja generell sehr interessiert. Die Sprache steht im Vordergrund seines Schaffens, István. Und da es bei ihm so eng ineinander fließt, er hat Prosa geschrieben, er hat Dramatik geschrieben, er hat Reportagen geschrieben, er hat den ersten literarischen Blog geschrieben, damals, Ende der 90er. Stimmt. Würden wir auch jetzt nicht nur streng die Dramen besprechen, sondern so ein bisschen uns insgesamt dieses Werk anschauen und die eine oder andere Sache ein bisschen konkreter betrachten.
Genau. Es ist ja bei ihm auch, so wie bei vielen anderen zeitgenössischen Autorinnen und Autoren, also wenn wir jetzt an Elfriede Jelinek denken oder andere Menschen, die fürs Theater schreiben, auch so, dass diese Texte gar nicht unbedingt strikt zu trennen sind in verschiedene Gattungen, ne? Sondern dass es da einfach fließende Übergänge gibt und man, dieses breite Werk natürlich in vielfacher Weise auch fürs Theater geeignet ist, auch wenn es vielleicht gar nicht unbedingt alles für die Bühne geschrieben ist.
Ja, ich glaube, man kann das genau, wie du sagst, man kann das sogar so ausdrücken, dass viele eher... Also, oder dass viele Texte, die als Prosa erscheinen, durchaus sehr gut für die Bühne adaptierbar sind. Mhm. Und dass andersrum viele der dramatischen Texte genauso als Prosa gelesen werden können.
Ja.
Denn es ist auch oft, das ist ähnlich wie bei der Elfriede Jelinek, sehr oft vielmehr ein Spielmaterial. Mhm. Wir haben in der Dramatik bei Reinhard Götz eigentlich nie zugeschriebene Rollen. Wir haben keine Psychologie, wir haben keinen Handlungsverlauf von A nach B nach C. Wir haben also keine klassische Dramaturgie vorliegen, sondern wir haben ja Fließtexte. Er ist schon auch wieder ein eher postmoderner, postdramatischer Autor. Hm. All das ist ähnlich wie bei der Jelinek. Und das ist bei der Prosa aber auch wiederum so, dass das, da kommen wir ja gleich auf den ersten Roman, da können wir gleich auch damit einsteigen. Vielleicht machen wir davor so zwei, drei biografische Stationen.
Ja.
Weil auch da wird man sehen, auch das ist kein Roman in dem klassischen Sinne, wo es um eine Handlung geht. Das macht er später einmal beim Holtrop ein bisschen mehr. Aber ansonsten sind das Sprachexplosionen, Sprachfeuerwerke, Sprachkatarakte. Es sind widerspenstige Texte. Es sind, das haben wir auch schon beim Werner Schwab gehabt, es sind keine leicht zu lesenden oder zu rezipierenden Texte. Es sind sich sträubende Textgewitter. Wahnsinn, genau. Was einmal alles kommt.
Assoziative Textgewitter, ja. Lag mir auf der Zunge.
Ja, und das ist das, was so sein Schreiben kennzeichnet. Gleichzeitig ist da auch, vielleicht das noch vorweg, ein großes Spiegeln von sehr vielen popkulturellen Einflüssen drin. Mhm. Das ist kein, das klingt jetzt vielleicht so, es ist kein trockenes Hypertextgebilde, was nur theorielastig ist. Mhm. Das ist es auch teilweise, aber es wird gespiegelt. Wird die zitiert. Technokultur, die Rave-Kultur. Ja. Die Harald-Schmidt-Show war jahrelang ganz wichtiger Bodensatz sozusagen für die Bespielung und Bespiegelung im eigenen Werk.
Ja. Ja, ja, genau. Und es ist natürlich, steckt auch alles voller Zitate, ne? Popkultureller, ja. Gesellschaftlicher, ja. Philosophischer Natur, ja. Die dann aber auch einfach assoziativ verbunden sind und auch immer wieder von einem großen Humor zeugen. Ne?
Absolut.
In dem Kontext, auch, in dem sie ja. immer auftauchen.
Es ist sehr witzig. Also man muss natürlich dann Lust haben, es ist ein sehr böser Humor. Aber es ist sehr witzig, weil so anspielungsreich, wie so oft, wenn man dann was kennt, freut man sich nochmal einen Zacken mehr. Aber es ist ein sardonischer Humor. Er ist Mediziner. Ja, also und vielleicht machen wir damit so ein bisschen die Ecke. Er ist Mediziner und das scheint wirklich auch sehr, sehr durch. Gibt es ja viele schreibende oder künstlerisch aktive Mediziner. Aber bei ihm kann man schon sagen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen bemüht klingt, aber dieser sezierende Blick, das kalte Bloßlegen. Letztlich ist er dabei Büchner nah mhm. auch. Ja. Kein Wunder, dass er einer, finde ich, der interessantesten Büchner-Preisträger der letzten Jahre ist, mhm. mit einer fulminanten Rede. Ich war damals live dabei. Ja. Jahrhundertereignis, müssen wir sagen. Kommen wir auch nochmal vielleicht später dazu. Wo kommt er her, also der Reinhard Götz? Er kommt aus München, er hat dort an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert, Geschichte, Theaterwissenschaft und Medizin und schrieb schon während des Studiums für die durchaus wichtigen Organe SZ, also Süddeutsche Zeitung, konkret und auch Spiegel und hat dann, das zeigt auch so die Mehrfachbegabung dieses sehr intellektuellen Autoren, hat sowohl in Geschichte promoviert, ja. als auch in der Medizin.
Ja, das ist ja sehr beeindruckend, ne? Dass er nicht einfach vor sich hin studiert hat, sondern dass beides auch so mehr oder weniger parallel dann zu Ende gebracht hat.
Ja, das kennen wir eigentlich nur noch von einem engen Freund, den wir grüßen. Herzliche Grüße in die Pfalz. Michael Bob, der ja auch 419 verschiedene Studiengänge abgeschlossen hat, immer mit Bravour. Genau, und in der Medizin war das eine Arbeit über die Wirkung von Hirnfunktionen. Auch hier ist wieder natürlich interessant, auch da wieder die Nähe zu Büchner. Man will wissen, was im Kopf, wenn man doch, ne, wie heißt es an der einen Stelle, wenn man doch den Kopf öffnen könnte, ja, und in die Gedanken reinschauen, genau. könnte. Das ist, glaube ich, beim Danton.
Ja.
Das ist also auch was Götz wirklich ernsthaft hier aus medizinischer Sicht interessiert hat. Und er macht dann etwas, was wiederum sozusagen diese Interessen verbindet. Er macht ein praktisches Jahr an der Nervenklinik und daraus entsteht auch der erste Roman, der wirklich furios gleich einschlägt, Irre. Irre ist eben ein Roman über einen Pfleger in einer Psychiatrie, der, ja, wie kann man das zusammenfassen, auch da wieder mit keiner großen Handlung, es ist da keine Entwicklung dieser Figur, sondern wir gehen mit diesem Pfleger immer wieder in diese Psychiatrie und es wird natürlich zum einen das recht schreckliche System dargestellt, die Behandlungsmethodik, natürlich auch aus heutiger Sicht eine veraltete Behandlungsmethodik, die oft was, ja, fast von Folter hat. Es werden die verschiedenen Krankheiten der Patienten geschildert, alles wieder hier in einem sehr sachlichen, nicht nur nicht wertenden, was wir so oft sagen, sondern auch wirklich kühlen Blick. Es ist ein kühler Autor. Es ist, also oft wird ihm das auch vorgeworfen, er ist ein herzloser Autor. Man kann sich da eben nicht einfühlen. Ja. Und aber Irre ist furios, weil was passiert? Ein bisschen ist dann doch Handlung da. Dieser junge Mann, der natürlich so eine Art Ebenbild von Götz ist, wird darüber auch immer mehr, in Anführungszeichen das Wort zu nehmen, verrückt. Ja?
Ja.
Also er hält das nicht aus, diese tägliche Beschäftigung mit Erkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, und darüber geht selbst sozusagen sein Denken an der Welt etwas verlustig und die Norm rückt in Schieflage, sage ich jetzt mal so ganz prosaisch. Ja?
Ja.
Kurz davor, und da kannst du gleich auch, glaube ich, gut beschreiben, weil du es dir auch gerade nochmal angeschaut hast, kurz davor wird er eigentlich schon, ja, man kann fast sagen, weltberühmt mit einer Finte. Dafür ist er bis heute auch bekannt. Das hat auch wieder was mit der medialen Verarbeitung, auch Selbstinszenierung zu tun. Denn er liest davor einen kurzen Text, Subito heißt er, und zwar beim Famous Ingeborg Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und Ischti, ja, genau. Du hast jetzt gerade nochmal angeschaut, wie ging diese Lesung vonstatten?
Ja, also das Spannende ist, wenn man sich das heute nochmal anguckt, dass er in diesem ja sehr altehrwürdigen und...
In der Jury saß Marcel Reich-Ranitzky zum Beispiel, genau. muss man dazu auch noch sagen.
Bürgerlichen Setting von dem Bachmann-Preis. Eine sehr furiose, schnelle, energetische Lesung seines Textes hinlegt. Und das ist vielleicht sogar noch entscheidender dann für die Wirkung, er sich während des Lesens auch selber verletzt. Also er ritzt sich an der Stirn auf, dass quasi dann sein Gesicht so blutüberströmt wird und auf den Tisch, an dem er sitzt, immer mehr Blut auch auf sein Manuskript runtertropft, was natürlich eine riesen Wirkung hat, eine riesen performative Wirkung auch hat. Und das natürlich auch eine große Debatte damals ausgelöst hat. Preislich hat es ihm nichts gebracht, er hat dann keinen Wettbewerb nicht abgeräumt, aber ist natürlich ja so über Nacht da nochmal berühmt geworden. Auch
ja, es hat ihm natürlich dann, muss man sagen, und das ist auch das, was ihm natürlich ein bisschen auch vorgeworfen wurde, ihm hat es am meisten gebracht, auch wenn es nicht der Preis war, aber man erinnert sich an den Wettbewerb 83, pardon, den anderen Teilnehmenden, wirklich nur an Reinhard Götz.
Ja.
Und das war natürlich das, was dann auch die Kollegin, die danach lesen musste, an einem blutübersäumten Tisch, der noch nicht mal gereinigt wurde. Das Interesse war natürlich weg. Es war ein Schock. Man hat sowas... Also wir kennen ja solche medialen Selbstinszenierungen, gibt es ja immer mal wieder in Wellen. Solche Akte, auch der Selbstverstümmelung, gab es ja in den 20ern schon mal ganz gerne, aber dann eben auch lange Zeit nicht. Und man muss sich vorstellen, man hat dann einen Wettbewerb, der, wie du sagst, sehr seriös bürgerlich geführt wird. Wir sind Anfang der 80er, das ist eigentlich alles recht beruhigt. Ne? Also wir haben auch die 68er schon wieder vergessen gefühlt und dann kommt Reinhard Götz und ritzt sich mal schön das Schädelchen auf. Er macht es sehr souverän, muss man sagen. Ja. Ne? Aber das Blut, also er weiß auch, er ist ein Mediziner. Er weiß auch, wo er ritzen muss, dass er noch lesen kann. Und gleichzeitig hat man so ein bisschen Angst. Und was ich bis heute auch spannend finde, ist, dass niemand eingreift.
Ja, stimmt.
Also, dass niemand sich voll Ekel abwendet, im Sinne von, hören Sie auf, ich will es nicht sehen.
Ja.
Ganz im Gegenteil, Reich-Ranitzky ist begeistert von dem Text, sagt, das hat eine literarische Klasse, muss man trennen von dem medialen Bababa. Aber sie sind eher fasziniert und sie schauen zu in Anzügen und auch das Publikum. Und das ist wirklich auch spannend, weil das natürlich ist er ja bei, also er ist letztlich bei den Urmüttern und Vätern der Performance. Ja? Also wenn wir bis heute Marina Abramović uns anschauen, die arbeiten mit ihrem Partner Ulrich Ley. Schon damals im ersten Semester musste ich über diese wunderbare originelle Namenshinzuziehung lachen. Aber wenn wir uns diese Arbeiten anschauen, die strotzen ja auch von sowas und auch immer von dem Impetus, wann greift jemand ein? Wann wird die vierte Wand, ne, die sozusagen ja zwischen Bühne und Zuschauern unsichtbar aufgezogen ist, wann wird sie durchbrochen? Ja, das passiert nicht, aber Götz hat es wirklich, er hat es wie mit einem Paukenschlag damit eigentlich.
Mit einem Fanal.
Ein Fanal, ja, sehr schön, ja. Einem frühlingshaften Fanal. Sozusagen dadurch sich in die Literaturgeschichte schon mal einzuschreiben. Und kurze Zeit später folgt dann erst dieser erste Roman Irre, der übrigens auch dann fast 20 Jahre später, Anfang der Nullerjahre, von Jossi Wieler in Hannover als Stück adaptiert worden ist. Genau, lass uns doch vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen weitergehen. Götz ist ein, auch da wiederum, fast strenger Strukturalist, wie er seine Werke einteilt. Er hat bis heute 6 Blöcke Werk sozusagen fertiggestellt und am 7. arbeitet er gerade. Der erste Block bezeichnet eben diesen einen Roman Irre. Der zweite Block heißt Krieg und besteht aus Krieg und Hirn. Und dann so gibt es einen dritten Block, wir müssen jetzt hier nicht alle aufziehen, aber was interessant ist, es gibt dann zum Beispiel die Blöcke, die mit der Dramatik zu tun haben, die ja oft einteilt in so eine Trilogie sozusagen, wie er Theater schreibt. Ja? Mhm. Also er macht das eigentlich von der Form her ganz interessant fest, dass er eigentlich sagt, es gibt immer ein Gesellschaftsstück, ein Familienstück und dann ein Monologstück. Ja? Also die Stücke sind eigentlich immer Trilogien. Diese Trilogien, um jetzt den Strukturversessen vollends verrückt zu machen, können aber auch in einem größeren Block, in dem es auch noch Erzählungen, Berichte,
Romane,
Romane liegen.
Ja? Ja. So. Ja, das ist ja spannend, dass man das sozusagen aus verschiedenen Gattungsrichtungen angeht. Also so ja. Sachen, die so lose thematisch irgendwie verbunden sind. Genau, sollen wir weitergehen zu einem nächsten Werk?
Ja, ich würde jetzt ein bisschen, also es gibt wie gesagt den Kriegblock. Hier ist es so, wie gesagt, es ist das, was wir schon anfangs ein bisschen gesagt haben. Es ist immer zugrunde liegend diese wahnsinnig meandernde, assoziative Sprache, die sehr versiert, sprachgewaltig, Rhythmen, Dynamiken ja. vorgibt. Es kommt dann kontrolliert, es kommt dann der Block Festung. Das spielt aus Festungsstücken und aus dem 1989-Material und aus Kronos. Alles spannend, alles ein bisschen, finde ich, sehr 80er und schon sehr schwer zugänglich zu lesen. Die Themen sind hier sozusagen ein bisschen auch enthalten. Es ist einmal ein Zeitenbild dieses Wandels der 80er Jahre. Gleichzeitig sind es eben auch Antikriegsstücke, die davor erwähnten Sachen. Der richtig, sage ich mal, der Block, der für meine oder unsere Generation, glaube ich, der sehr spannende ist oder der, also darüber habe ich dann auch Götz kennengelernt, ist der Block 5 heute Morgen. Der besteht aus der Erzählung Rave aus dem Jahr 98, aus dem Stück Jeff Koons 98 und dann folgt noch Dekonspirazione 2000 und Celebration und Abfall für alle. Die ersten beiden, darüber würde ich gerne ein bisschen länger sprechen.
Ja.
Rave ist eine Erzählung, hast du da mal reingeschaut?
Ich hab, ja, so ein bisschen. Ne? Also es geht um die Rave-Kultur, die Techno-Kultur der 90er und vor allem, was macht es mit den Menschen, die sich da hineinschmeißen?
Ja.
Also diese Suche nach Rausch, nach Glück. Und ja, das hat er natürlich auch mit einem Selbstexperiment auch verbunden, ne? Und da viel, ja. viel eigene Erfahrungen auch einfließen lassen, auch eigene Drogenerfahrungen.
Ja.
Und versucht das aber auch ganz assoziativ zu verarbeiten.
Er ist eigentlich auch da ein bisschen der Günter Wallraff der Literatur. Lustigerweise hat Götz einen Text geschrieben, einen fiktiven natürlich, wie sich Götz mit dem großartigen Verleger Siegfried Unseld vom Surkamp Verlag nach der Klagenfurt Finte unterhält darüber und wie sehr sie darüber sprechen, dass es inszeniert war. Und Günter Wallraff hört verkleidet als Putzfrau zu. Ja. Und also das ist auch wieder sehr der schön. Humor von Götz, der schon wirklich einen bösen, zynischen, aber auch oft sketchhaften Humor ja. hat. Und der aber letztlich selbst, wie du sagst, über diese Selbstexperimente, also Irre ist ja auch schon das erste Beispiel. Mhm. Ne, er beschreibt letztlich sein Jahr, sein praktisches Jahr in der Psychiatrie.
Ja.
Und bei Rave ist es so, er hat Themen sich genommen, die eben erstmal nicht so nahe liegen bei so hochintellektuellen Autoren. Ja? Wenn man Reinhard Götz, soweit man das so darf, aber wenn man mal so phänotypisch beschreiben will, es ist ein sehr schlanker, sehr sportlicher, kleinerer Typ, ja, sehr agil, sehr, sehr nervös, fiebrig, scharf geschnittenes, Achtung, Cäsarengesicht, wie man früher gesagt hätte. Na, wirklich eine sehr, sehr markante Erscheinung, die aber auch, finde ich, so einen großen Intellekt ausströmt und eine große, so ne, geistige Größe einfach. Und dass man sich den jetzt vorstellt, wie der in den Rave-Clubs der 90er rumfällt, sozusagen. Und das ist schon ein Bild, was ich erstmal nicht so ganz zusammenbekam. Er ist wirklich bis heute eng befreundet mit dem, wohl, ich kenne mich in der Szene überhaupt nicht aus, mit legendären DJ Westbam.
Westbam, ja, klar, von den Love Parades der 90er.
Genau, ganz mit dem er auch verschiedene andere Alben noch aufgenommen hat und oder Sachen vertont hat. Und es gibt auch so Interviews, wo die sich so in einerseits einem unglaublichen Ernst unterhalten und theorielastig beide.
Ja.
Also von Niklas Luhmann, was eine ganz große Wichtigkeit ist für Götz im Werk, über Gilles Deleuze.
Nur ganz kurz, weil es vielleicht auch in dem Kontext wichtig ist, er hat ja auch eine Weile lang für das Specs Musikmagazin geschrieben. Ja. Ne? Also ist da auch wirklich tief drin in der
genau.
Pop-Kultur, in der Musik.
Ja, er arbeitet sich Kultur. Auch, man hat den Eindruck, er arbeitet sich in diese Themen krass rein.
Ja.
Und ist dann tief drin und kommt dann auch nicht mehr raus oder will auch nicht mehr raus. Und also gerade diese elektronische Musik, aber auch die Love Parade, ja, auch die Verbindung, wie du gesagt hast, natürlich mit dem entgrenzenden Rausch, mit diesen Erfahrungen, das ist für ihn irrsinnig wichtig. Und wirklich ein Thema, was mich erstmal nicht so interessiert hätte. Aber als ich Rave gelesen habe, fand ich es hochspannend. Hm. Weil, wie du sagst, was beschreibt er? Die Entgrenzung des Körpers. Auch hier wieder der Mediziner, der durchschimmert. Mhm. Ja? Wann kann ich Kontrolle aufgeben und wann ist sie aber so weg, dass ich Probleme habe? Wann, das kennen wir als bekannter Alkoholiker, wann passiert der Filmriss? Ja? Wann wird es aber gefährlicher? Wann ist es aber toll, weil ich auf andere Gedanken komme? Also dieses, sag ich mal, die Rauschuntersuchung, ja? Die hat er in Rave anhand gleichzeitig einer Phänomenologie der gesellschaftlichen Umbrüche der 90er Jahre, also auch dieser Feiergesellschaft. Ja?
Ja.
Man will feiern, man hat gerade ja was überwunden, man ist ein geeintes Land. Man will sich ganz bewusst sozusagen amerikanisieren lassen aufs Neue. Ja?
Ja.
Das beschreibt er in Rave irrsinnig spannend und aber wieder originell, weil er das nicht so, wie ich es jetzt gerade allein auf zusammenfasse, ausdrückt als Experiment und dann war es so, dann war es so, sondern es ist auch hier wieder ein sehr assoziativer, meandernder Text. Und dann folgt eigentlich, glaube ich, das Stück, warum auch viele so Theaterwissenschaftler und Theaterleute ihn überhaupt kennen, weil es eines der sehr, sehr viel gespielten Stücke Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre war, Jeff Koons.
Ja. Ne? Zu Jeff Koons, lustigerweise, habe ich die Verbindung, ich habe das nie gesehen komplett, aber in Darmstadt, als ich da angefangen habe, lag das als Buch in meinem Spind, der irgendwie nicht ausgeräumt war. Und da habe ich das dann immer irgendwie in Probenpausen oder so gelesen und fand es super.
Ja.
Weil es, also Textfläche kann man sagen, aber eben was ist ja zum Beispiel von der Jelinek-Textfläche, die ja wirklich einfach ein gigantischer Block ist, unterscheidet, dass die noch so aufgebrochen sind bei Reinhard Goetz. Ne? Das ist ja immer hin und her springen zwischen Miniszenen, die auch also völlig, völlig willkürlich sind.
Ja, heute würde man sagen, völlig random.
Völlig random sind, genau.
Ja.
Um auch jüngeres Publikum
ein bisschen abzuholen, weil Kiddies, ich weiß, ihr seid auch da draußen. Spätestens jetzt haben sie wieder abgeschaltet.
Ja, ich glaube auch.
Soll ich doch noch eins nachlegen, ganz
kurz?
Ja, wichtige Frage. Ich denke auch, bis gleich, ich bin ganz kurz am Transporter.
Ja. Wenn wir schon mal das Thema Rausch behandeln. Und dann aber wieder. Ja, dann wieder so ein Textblock, wo es wieder plötzlich lange Sätze gibt, philosophische Sachen, Anspielungen auf Literatur, auf Popkultur, auf sonst was. Dann wieder eine ganz individuelle Wahrnehmungserfahrung von, wie ist es, also so eine Schilderung von Eindrücken, wie riecht so ein Club, wie fühle ich mich verbunden mit den Menschen um mich herum oder wie fühle ich mich auch abgestoßen von irgendwas, wie fühlt sich der Schweiß auf der Haut an, weil die Temperatur so hoch ist und die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Oh, sehr schön, Boris zeigt hier gerade, halt es mal in die Kamera.
Ja, kommen Sie mal näher.
Die Widmung von Reinhard Goetz in der Ausgabe von Irre.
Entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich habe nur gedacht, zeig's einmal der Kamera. Ich hol's einmal raus für den Content nachher.
Genau, und dann gibt es auch wieder Passagen, wo es gar keine konkreten Anweisungen gibt, auch wie bei Jelinek oder dann nur ironische Anweisungen oder so, was man damit machen soll, die sich super eignen für Chorpassagen oder so. Also es ist ein sehr heterogener Aufbau dieses Stückes, was ich schon so formal so interessant finde.
Wunderbar beschrieben ist die, weil es ist genauso, wie du es gerade beschreibst, es geht mir so oder ging mir so, dass ich damals, also erstmal wusste ich gar nicht, wer Jeff Koons ist. Nun ist ja Jeff Koons, wie wir wissen, einer der bestverdienendsten, Popkünstler eigentlich. Ne?
Ja.
Er hat ein eben auch sehr popkulturelles Werk, würde ich mal sagen, was auch ein bisschen aus der Pop-Art-Schule, ich bin jetzt auf dünnem Eis, aber so ein bisschen. Die
haben immer so riesige Objekte.
Riesige Objektkunst, Skulpturen.
Ich habe damals Anfang der 2000er in London irgendwie, weiß ich nicht, eine riesige Ente oder irgendein wie komischen Männchen, die da in der Stadt einfach rumstehen.
Ja, und runtergebrochen würde man sagen, eigentlich so eine Schickimicki-Prollkunst. Also eigentlich, was sich jemand ins Haus stellt, der keine Ahnung hat, aber gesagt, hat mich eine Million gekostet, schau mal hier, goldener Toaster. Ja, so ungefähr. Ja. Und er wurde, glaube ich, auch so bekannt, weil er dann damals mit einem ehemaligen Pornostar im Italienischen verheiratet war und weil die auch so ein Glamour, Eat the Rich Kunstpaar irgendwie waren. Und deshalb kannte man vielleicht ein bisschen Jeff Koons oder dadurch konnte man sich das kurz anlesen. Und ich stieß auf das Stück wiederum im Studium. Ich glaube, wir haben das letzte Mal erwähnt und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen eine Zeitenablösung. Es gab diesen wirklich großartigen Professor bei uns, Dieter Kafitz, der leider kurz nach seinem Eintritt dann ins Rentenalter, ich glaube 2004, gleich verstorben ist, und der wirklich ein unglaublich wacher Geist war, der so interessiert war an zeitgenössischer Dramatik, was ja die wenigsten gerade älteren Professoren waren. Ja? Und der ja Christian Meyer und mich eben sehr geprägt hat.
Das war der euch auch Schwab.
Genau, der auch eben so ein großer Werner Schwab-Fan war, ja, der ein großer Grötz-Fan war und der aber von den eben jüngeren Autoren ein absoluter Götz-Experte war und cool, der einem damals dieses Stück Jeff Koons näher brachte, also nicht nur bringen wollte, sondern auch brachte, aber erstmal natürlich auf eine völlige Unverständnis stieß, weil man sagt, aha, okay, gut, jetzt hat man sich kurz drauf geschaut, wer ist Jeff Koons? Jetzt liest man dieses Stück, du hast es schon beschrieben, es geht überhaupt nicht über Jeff Koons. Jeff Koons spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Ja, er wird noch nicht mal erwähnt, es geht aber um Kunst. Also es ist ein, es ist sozusagen auch eine kleine Transferleistung, dieser Titel. Und es geht um Kunst. Es gibt da so ein schönes Kurzzitat, was darin kommt. Kunst, ein Wochenende Kunst, die Kneipe und das Atelier, die Galerie und die Gebückten. Die Gebückten vom Görlitzer Bahnhof marschieren auf, ein Stück in 7 Akten, schön knapp abgepackt. Ja. Ja, das ist schon, das ist nur eine Beschreibung, aber es ist schon, es zeigt auch diesen Sprachrhythmus ein bisschen. Götz kann das natürlich selbst tausendmal genialer. Der hat eine Atemlosigkeit, der hat eine eruptive Wortkraft, das bricht aus dem Wort. Es hat ein bisschen auch was von einem Rap teilweise, ja, oder vom, Vorsicht, weil ich bin kein großer Fan, aber es hat auch was ein bisschen von einem guten Poetry Slam, ja, wie teilweise diese Texte daherkommen. Ja, genau. Ja, sie sind halt nur besser formuliert.
Sie sind besser, jetzt schlachten sie mich alle. Und waren auch, ich weiß gar nicht, ging das in Deutschland zumindest, glaube ich, in den 90ern noch nicht so los mit dem Poetry Slam, oder?
Also ich erinnere mich, dass es so Anfang der Nullerjahre, wie man gerne sagt, war.
Also in den USA ja sicher schon
viel früher. Bestimmt.
Aber
da hat es auch eine andere, Entschuldigung, da hat es ja auch eine andere Kultur, weil es wirklich dann auch von diesen Beat-Poeten wie Ginsberg so eigentlich aus den 60ern schon kommt.
Ja, 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 klar. Ganz kurz, hier nur auch nochmal aus dem quasi Vorwort, ja, so eine Art Einleitung zu Jeff Koons. Kunst, ein Wochenende Kunst. Die Kneipe und das Atelier, die Galerie und die Gebückten. Die Gebückten vom Görlitzer Bahnhof marschieren auf. Ein Stück in 7 Akten, schön knapp abgepackt. Du hast gesagt, es geht um Liebe, du hast gesagt, es geht um Kunst, es geht um Reden, Bilder, Melodien, um Streit und Stimmigkeit. Es geht um Menschen, die was sagen, wollen, tun, normal. Es geht um Schöpfung und Gebärden, um Dinge, Sachen und Ideen. Es geht nicht sehr um Handlungen, es wird nicht sehr geschrien. Es geht um Kummer und Melancholie, es geht um Rhythmen, wie in manchen Liedern, um ein Gehör von ferne her. Nur ganz kurz.
Sehr schön. Wir haben denselben Anfang gerade gelesen, oder? Sind wir schon so besoffen, dass wir es gar nicht mehr gemerkt haben?
Ja, ich glaube. Ja, doppelt hält besser, sage ich mir.
Du hast es auch schöner und auch länger dann gelesen. Aber genau, das ist das, warum wir doch auf das Rap-Ding kamen, oder? Lassen Sie uns kurz 2 Stunden Mittagsschlaf halten, meine Damen und Herren.
Nur ganz kurz zu mir gefragt, hattest du noch mal Bier geholt?
Wir müssen bald auch mal wieder eine Lyrikfolge machen. Kollege Gust und ich kennen das, weil man weiß plötzlich gar nicht mehr, wo man sich befindet. Ich habe es jetzt erstmal gekühlt.
Achso, genau. Super. Hast du, glaube ich, auch gesagt. Aber
gut. Mir wird schon wieder warm. Achtung, ich muss das zweite Mal Amore abstreifen. Also Titel Amore oder Amore abstreifen. Ich sehe, geht auch. Ja. Okay, gut. Jetzt fangen die Temperaturen und die Gemüter an zu kochen. Da will ich hin. Genau, das ist, aber es ist wirklich ein tolles Sprachbeispiel und dieses Stück, ich habe es leider auch nie gesehen. Ich kämpfe auch seit Jahren an vergeblichen Fronten, dass man das mal wieder macht.
Ja.
Ich glaube, man könnte es jederzeit machen, weil es eben, natürlich ist es irgendwie zeitlich auch da eingebunden, wo wir gerade sind, Ende 90er, Anfang 0er Jahre. Aber es ist ein, wie du auch gesagt hast, auch ein wahnsinnig unterhaltsamer Text, weil er so wechselt zwischen kurzem Sketch bis langer Erzählung, zwischen, ne, also merkwürdiger, postmoderner Beschreibung hin zu fast alltäglichem Comment.
Ja, ja, aber ich glaube, so diese Grundthemen wie Suche, Rausch, Entgrenzung oder auch Wahrnehmung, diese Beschreibung, diese Eindrücke und so, die sind ja mehr oder weniger zeitlos.
Also total. Ich glaube, das ist wirklich für eine gerade junge Regiegeneration ein total spannender Text ist, weil er so frei wiederum ist. Man kann ja daraus machen, in Anführungszeichen, was man will. Man sollte dieser Sprache eben nachgehen. Aber wie das zu bebildern ist oder nicht zu bebildern ist, wie das zu besetzen ist, ne, auch da keine Vorgaben. Man kann das von einer Person bis zu Hunderten machen. Man kann das chorisch machen, man kann das anders verschneiden. Es ist eine Collage, es ist ein Spielmaterial, aber was für ein Material.
Ja.
Das muss man schon sagen. Und das ist wirklich...
gigantisch.
Ich habe übrigens auch noch eine Nebenbegegnung mit diesem Text, als der Der Vater von unserem guten Freund David Gieselmann, Rüdiger Gieselmann, auch eine ganz tolle Persönlichkeit, verstarb. Der in Darmstadt, ne, damals im Fernseher, viele Berichte geschrieben hat und ein kleines Radio.
Sehr freundliche Kritiken.
Ja, ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, sehr theaterinteressiert.
Ja.
Als der starb, wurde die Wohnung ausgeräumt und ein paar Freunde wurden eingeladen, die tolle Bibliothek eben anzuschauen, was zu nehmen. Ich habe damals die komplette Theater-Heute-Sammlung geerbt.
Ja, super.
Zum Beispiel. Und dann kam ein Mann rein, damals auch so um die 60, der sagte, David, darf ich mir das Jeff Koons Buch wiederholen, weil ich habe damals die Regie gemacht in Darmstadt und habe es deinem Vater gegeben, weil der wollte mal sehen, wie so ein Regiebuch aussieht. Ja. Thomas Jensen hieß der, glaube ich. Ich habe den da nur mal kurz gesehen. Aber interessant, wie sich so ein, du hast es in Darmstadt irgendwie auch kennengelernt, ich habe es in Mainz im Studium und dann begegnet es einem wieder in Darmstadt wieder. Also das ist jetzt so ein eine Außenstranggeschichte, aber trotzdem, wie sich auch so ein Text oder sowas durch verschiedene Menschen durcharbeitet, sage ich jetzt mal so, fand ich spannend, dem Jeff Koons sozusagen immer wieder, dem göttlichen Jeff Koons immer wieder zu begegnen. Ja.
Ja.
Genau, Dekonspiration und Celebration Abfall für alle, das sind dann wirklich sehr popkulturelle Beschreibungen dieser Jahre. Ne? Und Abfall für alle ist der erste Block.
Genau. Ja?
Das ist deshalb vielleicht nochmal interessant, weil er wirklich, das hieß noch nicht Block damals, er hat es dann, glaube ich, Log-Tagebuch oder so. Als Tagebuch auf seiner Homepage geführt.
Der dann auch von Surkamp rausgebracht wurde als Band.
Genau,
ne?
Genau. Und, ja. Und das vielleicht dazu noch gerade zu diesem fünften in diesem großen Buch 5, Werk in 5 Teilen, heute Morgen heißt es ja insgesamt, unter das diese erwähnten Sachen fallen. Da ist immer vorangestellt das Zitat, heute Morgen, als ich den Tau von den Wiesen genommen habe, heißt es, glaube ich, oder
so, ja.
Gefischt habe. Das ist ein Zitat von Harald Schmidt aus der Harald Schmidt Show. Und Götz ist, und das sieht man dann vor allem auch in Loslammern, ist ein wirklich ständiger Schauer der Harald Schmidt Show zu dieser Zeit. Und das ist natürlich für mich als großen Harald Schmidt Jünger und Fan irrsinnig spannend gewesen, denn ich habe das auch zu dieser Zeit täglich eigentlich geschaut. Also es war ja noch die Hochzeit der Schmidt-Show. Es hieß wirklich die Daily Late Night, die damals auf Sat.1 Montag bis Donnerstag mindestens oder am Anfang, glaube ich, sogar bis Freitag lief. Ich habe das als Schüler schon angefangen zu schauen, dann als Student weiter und das war für mich Pflichtprogramm. Also ich weiß, ich bin auch teilweise, habe ich gesagt, naja, in der Kneipe, lasst mich mal gehen, weil um 22:45 fängt Harald Schmidt an. Ja? So, und das beschreibt Götz auch. Es gibt immer dann Einträge. Gestern Viva-Sternchen bei Schmidt, langweilige Show. Ja? Oder gestern wunderbare Show, Schmidt spricht über Kreuzgeil. Also steht jetzt so nicht drin. Aber das Interessante ist, und er hat dieses heute Morgen, als ich einen Tau von den Wiesen gefischt habe, ich muss gleich noch mal schauen, wie es wirklich hieß, das war eine Zeit lang...
Aufgelesen,
ja. Heute Morgen, als ich den Tau von den Wiesen...
Um 4.11 Uhr.
Aufgelesen habe, genau. Vielen Dank. Das war damals eine Zeit lang der Anfangs-Running-Gag, wenn Schmidt den Stand-Up-Comedian teilhatte, kam plötzlich, übrigens, heute Morgen, als ich den Tau von den Wiesen... Dann wurde Helmut Zerlett spielte so ein leises Klaviergeplänkel dazu. Und in dem sehr lustigen Podcast von Manuel Antrag mit Mike Neu, den er gerade hat über die Harald-Schmidt-Show dieser Jahre, klärt Antrag auch auf, woher kam das? Man wusste nämlich nie, was sollte es eigentlich sein? Sollte es ein ESO-Gelaber sein?
Ja.
Es war wohl wirklich das Zitat von irgendwas, was Harald Schmidt damals im Kindergarten von irgendeiner Erzieherin aufgeschnappt hat. Ungefähr so.
Vielleicht ja, aber toll, ja. Wie sich solche Zitate dann über verschiedene Kontexte perpetuieren.
Total, und ich muss ja auch wirklich zugeben, ich bin ja, davon war ich schon so gefangen, dass da wieder so ein Autor wie Götz, das ist ähnlich wie bei Krötz, der dann bei Helmut Dietl so eine wichtige Rolle spielt.
Ja.
Diese Verbindung, die man nicht erwartet. Ja?
Ja.
Also Götz macht was über Rave-Kultur, Götz zitiert Harald Schmidt schon in seinem Werk und irgendwann sitzt natürlich dann, auch das auf YouTube bitte nachschauen, sitzt dann Reinhard Götz bei Harald Schmidt. Und ein Wahnsinn. Ja? Also auch wirklich eine Sternstunde, wie die sich unterhalten, aber auch verstehen und weglachen. Also diese Verbindung war für diesen Teil eben wichtig und das war der, ich glaube bei dir eben auch über Kunst, der erste Teil, dadurch bin ich mit Götz sozusagen in Berührung gekommen.
Mhm.
Ja. Genau, es folgen dann verschiedene auch CDs, es gibt diese schon beschriebene Zusammenarbeit mit Westbam Und dann kommt wieder ein großer, wirklicher Block, das Buch 6, wieder Werk in mehreren Teilen, Schlucht heißt das. Und das, da gibt es jetzt auch wieder einen Weblog aus Vanity Fair, Klage. Es gibt Loslabern, das ist der Bericht des Herbstes 2008. Und es gibt dann 11. September 2010 und es gibt dann den Roman Johann Holtrop. Das ist eigentlich der letzte abgeschlossene Block. Also damit kommen wir in die Nähe der Jetztzeit, wobei die Jetztzeit schon wieder was Neues bietet. Loslabern, da würde ich vielleicht auch noch zwei, drei Sätze sagen, weil Loslabern, das merkt man, das hat er jetzt also mehrmals gemacht, ja, dieses blockhafte, chronistische. Und Loslabern ist sehr, sehr witzig, weil dieser Herbst 2008, da beschreibt er wirklich auch einfach sehr diese Branche, den Buchmarkt, die Buchmesse, ja. Die Treffen der Verleger. Auch sehr, also was sehr interessant ist, er beschreibt auch diese ganzen, naja, bis heute merkwürdigen Gestalten, der Chef der Bild-Zeitung, ja. Wie heißt denn der? Wie heißt der? Dieser sehr merkwürdige Typ, der doch auch auf die Politik immer so Einfluss nehmen wollte. So wahnsinnig groß gewachsener. Du weißt, was ich meine. Der doch auch sagte, man muss mehr FDP wählen und sowas. Döpfner, Matthias Döpfner, danke. Ja. Matthias Döpfner spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Bericht, genau wie wiederum der ehemalige bestimmt verdienstvolle Kiwi-Verleger, den wir, Ischti, aber dieses Jahr beim Zuckmeier-Preis kennenlernen durften, mit der wahnsinnig frischen Laudatio auf Matthias Brandt mit den Sätzen: Ich habe mir gedacht, auch ein Autor, ein Schriftsteller könnte, ein Schauspieler könnte auch schreiben. Dann hatte ich den Mario Adolf, dann hatte ich den Senterberger, dann hatte ich den Hannelore Elsner, dann hatte ich den Matthias Matze, komm bei mir, ich brand, oh, warte mal, ich schumpel gerade, das Fuß ist eingeschlafen. Entschuldigung, was jetzt klingt wie eine Jacke-Rede vom Rosenmontag aus Köln, war wirklich die Laudatio, man muss es auch einfach mal ausdrücken.
Ja, manchmal muss man das einfach sagen.
Matthias Mann. Also, Helge Malchow und Matthias Döpfner spielen eine große Rolle und dadurch übrigens auch gibt es einen schönen Auftritt mit Götz und Schmidt, weil er darüber berichtet und Harald Schmidt natürlich sehr interessiert ist, weil er auch bei Kiwi ist mit seinen Büchern und natürlich über Helge Malchow tauschen sie sich auf und sie haben damals noch beide eine gewisse Faszination, weil natürlich Matthias Döpfner, als der anfing, dieses totale American Businessman hat, was man ja gerade in den Nullerjahren so wollte auch in Deutschland. Also es war ein 2-Meter-Typ, der irgendwie irrsinnig gut gekleidet war und der so, man dachte, der bringt so Weltgeschehen rein.
Ja.
Ja, dass der sich sehr anders entpuppt hat, ist eine andere Kiste.
Ja. Klar. Nur vielleicht für die HörerInnen, die nicht so tief in der Materie stecken, Kiwi ist Kiepenheuer und Witsch.
Ja, Entschuldigung, genau. Kiepenheuer und Witsch ist jetzt nicht die Südfrucht, die sie sich gerade genüsslich zum zweiten Sekt reindömmeln.
Oder der neuseeländische Verlag in Deutschland.
Sehr gut. Genau, das vielleicht ein bisschen dazu. Und dann gibt es, dann ist der 11. September übrigens ganz wichtig für Reinhard Götz, weil er diesen Terroranschlag als eine Art Zeitenwende, was wir auch mittlerweile, würde ich sagen, fast ein bisschen Common Sense geworden ist, aber er erkennt das recht früh und braucht aber wie immer, und da kommen wir gleich auf die Büchnerpreisrede, er braucht Verarbeitung. Ja? Also er sagt, und das ist was heute wieder zu hinterfragen ist, vielleicht ein bisschen, aber er bekommt 2015, ein paar Jahre nach dem Erscheinen von Johann Holtrop dann, den Georg-Büchner-Preis in Darmstadt. Und das ist eine wunderbare, wirklich großartige Rede, die generell über Sprache, Sprachkraft, über die Nähe oder die Bewunderung natürlich für Büchner handelt und die aber dann auch sagt, dass Theater und Literatur Zeit der Verarbeitung braucht, der Reflexion, der Möglichkeit, Dinge in Distanz anzuschauen. Und deshalb beschreibt er, das haben wir vorhin nur ganz kurz angerissen, dass er zum Beispiel seinen Roman Kontrolliert über die RAF, dass er da wirklich mehr als ein Jahrzehnt brauchte, um einen Roman über die RAF schreiben zu können.
Ja.
Ja, was mit Recherche, was man aber auch eben mit diesem Abstand zu tun hat, damit man nicht zu subjektiv gefärbt, nicht zu schnell drauf losschreibt.
Und ja, genau. Sehr interessant, weil das ihn ja komplett zum Beispiel vom Verfahren von Elfriede Jelinek unterscheidet, ne? Die ja irgendwie drei Tage, nachdem irgendwo was passiert ist, wieder 20 Seiten dazu geschrieben hat.
Und es unterscheidet ihm auch Dampf von sich selbst als Autor eines Blogs, den er ja trotzdem rausgibt. Ja? Also wie das Tagesgeschehen ganz schnell nicht nur aufgenommen wird, sondern auch kommentiert wird.
Ja.
Aber das ist eine sehr, sehr interessante Aussage, weil das Buch über den 11. September heißt eben auch 11. September 2010. Hm. Also es heißt, es ist 9 Jahre nach dem Anschlag entstanden. Hm. Und auch diese Zeit brauchte er wieder, um zu beschreiben, und da ist es natürlich auch klar, um zu beschreiben, was hat das alles ausgelöst. Hm. Ja? Aber das ist etwas, was er immer berichtet. Und er schreibt dann eben mit Johann Holtrop 2012, Abriss der Gesellschaft, einen Roman über die Affäre Mittelhoff, wenn man sich da noch erinnert. Der deutsche Manager Mittelhoff, mhm. der eben auch das Unternehmen ziemlich in den, ja, wie sagt man das kurz, Hire and Fire, ja, also ein typisches, der so hoch drehte, dass er das alles eigentlich in den Abgrund gebracht hat. Ja, also er war Vorstandsvorsitzender Bertelsmann, dann Arcandor, Karstadt Quelle und das musste dann Insolvenz erklären. Betroffen war auch Karstadt Quelle. Also es war eine große, große Geschichte, eben auch wieder Anfang der Nullerjahre. Und er war dieser Typus aalglatt, der wirklich immer mehr den Kick suchte und dem natürlich dann alle Mitarbeiterinnen sehr, sehr wurscht waren. Und das Porträt zeichnet dann der Götz in dem Roman Johann Holtrop, der vielleicht in seinem Werk insofern eine kleine Solitärstellung einnimmt, weil er wirklich eine Geschichte hat. Also er beschreibt wirklich diesen Aufstieg dieses Managers, der irgendwann dann auch schon mal wieder kurzfristig absteigt, aber dann wieder aufsteigt. Und das beschreibt er wirklich, also da ist er am nächsten an einem klassischen Roman, weil das wirklich eine Dramaturgie eben hat von es geht unten los, geht nach oben und gibt nochmal Wechselgewitter. Aber es ist wirklich das Porträt einer Figur. Die Figur ist trotzdem nicht psychologisch zum Einfühlen. Hm. Sie ist hart und kalt und herzlos von Anbeginn und so sind auch die anderen. Es sind Typen, es sind Typologien, es sind klischeehafte Zeichnungen, ganz bewusst, die dann wieder aufgelöst werden. Und es ist trotzdem natürlich eine Sprachgewalt und Sprachkraft drin. Sondersgleichen. Der Roman wurde damals gar nicht so gut von der Kritik behandelt, aber hat jetzt, dazu vielleicht einen kurzen Bogen, hat jetzt gerade wieder doch sehr an Aufmerksamkeit gewonnen, weil wir natürlich dieses Unternehmertum ja immer wieder haben, weil dieses Turbokapitalistische, ja was ist, was uns auch immer wieder einholt. Mhm. Und das Theater den Roman jetzt auch entdeckt hat, der Stefan Bachmann hat es in Köln gemacht und den Faust dafür bekommen mit dem legendären Satz auf der Faustpreisverleihung: Auf der ganzen Welt läuft es nicht so rund bei mir schon. Ja, so ähnlich war auch das lange Publikum. Sehr gut. Und genau, jetzt machen wir es hier gerade am Staatstheater bei uns in Mainz in der Regie von Friederike Heller. Sind kurz vor der Premiere und verspricht, ein toller Abend zu werden. Also ist ein toller Stoff, aber auch hier wieder im Vordergrund trotz allem diese Sprachgewalt. Hm. Ja. Genau, und dann gibt es einen, oder wolltest du schon? Bin jetzt im Götzrausch sozusagen. Gibt es den jetzigen Blog, der entsteht? Und der hat begonnen um 2020 rum mit einem fast jahrzehntelanger Abstinenz fürs Theater. Also jedenfalls über ein Jahrzehnt hat Götz ein Stück geschrieben fürs Schauspiel Köln. Nicht fürs Schauspiel Köln, sondern fürs Schauspielhaus in Hamburg. Mhm. Karin Bayer hat die Uraufführung besorgt. Reich des Todes. Reich des Todes ist ein Wahnsinn, weil das ist noch mal mehr als davor ein Riesentextkonvolut. Also das ist wieder sehr bei der Jelinek, ja. Es ist ein Riesentextkonvolut. Man kann sich das gar nicht richtig durchlesen. Auf einmal ist überfordert. Im besten Sinne, es ist auch hier wieder, es beschreibt die Krisenhaftigkeit generell, diese Krisenverdichtung, die wir kennen. Und aber auch hier wieder steht eigentlich als Loslöser dafür der 11. September. Mhm. Also das, was er in dem Roman gemacht hat, 11. September 2010, führt er hier nochmal mehr aus. Es kommen auch diese Politiker drin vor, die da George W. Bush heißen, die da Donald Rumsfeld heißen und Co. Es geht um die Faszination am Bösen, am Verbrechen, an den Schurkengestalten. Das geht, holt weit aus, geht eben bis in die Bibel, ne? Dadurch das Zitat, der Reich des Todes, was wir ja kennen aus der Liturgie sozusagen, es hat was Apokalyptisches. Ja. Es ist ein großes Werk über wirklich Machtpolitik, zynische Verrohung, es ist eine Parodie dessen, es ist gleichzeitig ein Zeigen oder Berichten über grausame Folter etc. Es ist eine irrsinnig große Gegenwartsbeschreibung, Riesenpersonage, Riesentext, also auch Riesenpersonage, die auch wieder nicht vorgeschrieben ist, wie man es besetzt, aber es sind einfach irrsinnig viele hier auch als rollengeführte Sprecher, Sprecherinnen. Mhm. Ja. Hat für Furore gesorgt, weil er so lange weg war, sozusagen, und wird auch nachinszeniert jetzt, aber ist echt ein schwieriger Text. Der hat jetzt was Neues gemacht, zuletzt fürs DT, Baracke.
Ja.
Das ist jetzt wiederum, da habe ich nur ein bisschen reingelesen. Das ist jetzt ein Text, den hat die Claudia Bossert zur Uraufführung gebracht. Der ist ein bisschen kleiner wieder, ja. Und er hat trotzdem auch da wieder Sachen, die er schon bei Holtrop etc. hat. Es geht hier um eine Clique Jugendlicher in Thüringen, die sich radikalisieren. Also auch da steht natürlich ein bisschen NSU im Hintergrund, wird aber hier nicht so ganz ausdefiniert. Jedenfalls ist es auch eine Familienerzählung, es ist ein Lebenslauf der Liebe über 30 Jahre, die aber auch eben immer wieder von Gewalt geprägt ist oder auch zerstört wird. Ja.
Ja.
Also, und wie gesagt, es sind Verlinkungsmaschinerien eben in diese Grauenhaftigkeiten, die wir halt auch in den letzten Jahren wieder erleben müssen, sozusagen. Ja. So, genau. Es gibt einen Text, Lapidarium, der jetzt kommt, ein Monolog. Wie gesagt, immer die Aufteilung, ja, der Stücke, Gesellschaftsstück, Familienstück. Also Gesellschaftsstück ist hier Reich des Todes, Familienstück ist hier Baracke. Und jetzt kommt der Monolog und das ist Lapidarium. Und ich habe ihn jetzt noch nicht lesen können, aber das hat mir unser Chefdramaturg berichtet. Muss ein irrsinnig toller, selbstbespiegelnder Text sein, der wiederum viel, und da sind wir vielleicht am Anfang, wieder mit dem München der 80er, 90er Jahre zu tun hat, in dem Rossini eine Rolle spielt, in dem Helmut Dietl eine Rolle spielt. Ja.
Ist der schon uraufgeführt? Oder?
Nee, der ist noch nicht uraufgeführt. Ich glaube auch, er ist noch gar nicht veröffentlicht offiziell, aber er wird jetzt kommen. Ich muss gerade mal schauen. Also genau, kommt jetzt, ist aber... Erscheint im Mai. Ja, erscheint im Mai. Hat auch wieder all die anderen Themen mit drin. Aber das Ich-Stück hier, das lese ich vielleicht ganz kurz vom Verlag. Das Ich-Stück Lapidarium, Selbstporträt, Tagebuch der letzten Tage, Alter, Freundschaft, Tod. Der Tod erscheint dem Ich. Die Sterbenden, die Toten und mit den Gegenwärtigen die früheren Jahre. Bilanz im bayerischen Süden, Mai und November 23 für Franz Xaver Krötz. Wie wollen wir sterben, wie leben? Entwurf einer Anthropologie in pragmatischer Absicht. Ja.
Ja.
Also da kann man sich, wenn man mit Götz sich beschäftigt, wirklich sehr drauf freuen. Also ich freue mich da sehr und bin sehr gespannt. Und jetzt ist es ja bis Mai noch hin, weil da wird er 70. Das wird sowieso nochmal, glaube ich, natürlich auch medial präsent sein und gefeiert sein. Wir legen jetzt hier schon... im April ein bisschen vor mit der Premiere Holtrop. Und wir sind natürlich jetzt mit unserer Folge irrsinnig gut in der Zeit.
Super. Genau, zum, als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Klasse. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Biergarten?
Wir gehen in den Biergarten und enden vielleicht mit der Sentenz. Wahrscheinlich hat mich auch deshalb damals diese Büchnerpreisrede so begeistert. Ich habe es vorhin versucht, ein bisschen anzuskizzieren, nach sehr viel Hochintellektuellem über Sprache, über Büchner, über wie entsteht Literatur, beendet Götz diese Rede, die man übrigens auch nachlesen kann.
Ja.
Dabei ist sie der Süddeutschen erschienen, beendet er sie mit, wie er sagt, der Anrufung seiner Urväter, die in Wien sind. Und damals, 2015, wir erinnern uns, war die österreichische Popband Wanda gerade sehr präsent und die machten einen tollen Song, Bologna. Und Götz sagte, das zitierend, wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag für Amore, Amore.
Genau. Wunderbar. Vielen Dank.
Dir ebenso. Ich sag mille grazie und sag, jetzt ist es bierkühl und lass uns gemeinsam ein amorehaftes Ploppen genießen.
Oh ja.